So, jetzt haben Sie unser Begrüßungssignal gehört. Ich dachte schon, es könnte heute nicht kommen, weil derjenige, der das sonst hier in der Aufgabe hat, leider noch im Zug sitzt von Köln nach Leipzig, aber ich hoffe noch im Laufe der Veranstaltung zu uns stoßen wird. Ich glaube, wir geben auch trotzdem ein ganz gutes Paar hier auf dem Podium erstmal ab. Und ich begrüße hier mit Dr. Aaron Saar und Sie natürlich auch. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute das Thema das Versprechen des Geldes als großes Überthema und zwar eine Praxistheorie des Kredits. Zum heutigen Ablauf vielleicht noch so viel. Wer noch nicht beim Thomasius Club war, dem soll gesagt sein, dass wir etwa hier eine Dreiviertelstunde miteinander auf dem Podium reden und Sie danach natürlich die Möglichkeit haben, weitere Fragen, Kommentare und Anmerkungen loszuwerden. Ich denke, Sie werden das dann auch ordentlich beantworten, alles. Danach gibt es noch eine informelle Runde. Sie haben die Möglichkeit, Getränke sich zu bestellen. Vielleicht wäre eine Veranstaltung etwas ruhiger. Und ja, die ganze Sache wird, wie Sie schon wahrgenommen haben, nicht nur mit Mikrofon durchgeführt, sondern auch aufgezeichnet auf Podcast, sodass Sie die Möglichkeit haben, in wenigen Wochen unsere Veranstaltung und viele andere Veranstaltungen mehr, inzwischen sind es über 100, noch einmal nachzuhören im Internet. Da müssen Sie bloß auf unsere Homepage gehen. Ich darf Herrn Saar ganz kurz vorstellen. Er studierte Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaften in Düsseldorf und Kassel, ist jetzt im Moment wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung seit 2014 und hat jetzt seine Dissertation vorgelegt. Darüber werden wir noch reden, inwiefern sie Furore gemacht hat oder Kritik bekommen hat, auch gerade von der ökonomischen Seite. Das Buch, was wir heute im Fokus haben, heißt ja Das Versprechen des Geldes. Es ist etwa knapp 400 Seiten lang, hat 50 Seiten Anmerkungsteil, ist in 6 Kapitel untergliedert, sehr gut systematisch aufgearbeitet, kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Also eine sehr gute Arbeit, finde ich, obwohl ich an manchen Stellen, auch weil ich nicht vom Fach bin, einfach mal aussteigen musste, weil mir das alles nicht so ganz klar ist, was die Banken da so treiben und unter anderem. Das ganze Buch beginnt allerdings gar nicht mit Krediten, sondern mit einer kleinen Anekdote. Und zwar haben sie wohl gebettelt, ihre Eltern, dass sie ihnen einen kleinen Roboter schenken sollen. Und diese Bitte wurde abgeschlagen. Warum?
Ja, also zunächst vielen Dank für die Einladung. Warum wurde die Bitte abgeschlagen? Sicherlich aus nachvollziehbaren Gründen. Zeitdruck. Es war gerade nicht die Zeit, Spielzeug zu kaufen. Was mich daran interessiert hat oder woran ich mich erinnert hat, ist, dass das Argument damals war, auf der Bank gäbe es kein Geld mehr, weil ich nämlich meinen Eltern vorschlug, wir könnten ja schnell zur Bank gehen und das Geld für diesen Einkauf besorgen. Die Antwort war, nein, da ist kein Geld mehr, das könnten wir nicht holen. Und das war natürlich eine Ausrede, was mir aber erst später klar wurde.
Wir werden vielleicht später auflösen, ob er die Roboter bekommen hat oder den Roboter. Die eigentliche Geschichte oder das eigentliche Buch beginnt aber im Jahr 1971 und zwar mit dem Ende des Bretton Woods-Systems und dem damaligen Präsidenten Richard Nixon. Das müssen Sie jetzt auch nochmal erklären. Warum ist dieses Jahr eine Zäsur und für dieses Buch so wichtig?
Nun, es ist ja sozusagen allgemein bekannt, dass wir 1971 oder genau genommen 1973 das Ende des sogenannten Goldstandards hatten. Damals wurde die Umtauschbarkeit der US-Dollar in Gold gecancelt, weil das System sich überhitzt hatte. Es gab eine zu große Nachfrage nach Dollar. Man hat gesagt, wir können dieses Umtauschversprechen nicht mehr einhalten. Und dann wurde dieses Umtauschversprechen aufgelöst mit dem Argument, das ließe sich technisch auch so regeln. Ja, sozusagen, es gab schon vor Nixon eine interessante Rede von Präsident Johnson, der vor dem Kongress gesagt hat, das, was das Gold für das Geldsystem leistet, können wir auch technisch, sozialtechnisch ersetzen. Das können wir so auch leisten. Da brauchen wir das Gold eigentlich nicht zu. Und das ist erstmal eine symbolische Zäsur gewesen. weil bis heute die Vorstellung davon, dass hinter den Papierscheinen oder den Zahlen auf unseren Bankkonten irgendetwas steht. Klaus Krämer, der Professor in Graz ist, hat gerade eine repräsentative Umfrage in Österreich durchgeführt und dort hat er herausgefunden, dass der Anteil der Leute, die glauben, dass Gold in der Bank liegt, um das Geld abzusichern, noch heute sehr, sehr hoch ist. Und das hat ja eine ganz, ganz lange Tradition, dass wir eigentlich dann, wenn wir Geld sagen, uns Edelmetalle vorstellen, im Zweifelsfall als Münzen. Münzen ist die Vorstellung, die aufgerufen werden, wenn wir über Geld nachdenken. Und es ist im Prinzip auch die Geldform, die für die Theorien des Geldes oder für die wissenschaftlichen und wirtschaftstheoretischen Vorstellungen von Geld ausschlaggebend war. Jetzt sahen Sie gerade so aus, als würden Sie einhaken wollen.
Ja, das möchte ich gerne. Sie legen sich ja in Ihrem Buch auch mit den ganz großen Soziologen der Geldtheorie an. Ich nenne jetzt bloß mal Simmel und Luhmann. Und zwar insofern, als die eben genau einen falschen Theoriebegriff über das Geld nachhängen und versuchen demgegenüber einen ganz neuen Ansatz. Was ist nun das, was Sie kritisieren? Also Sie bezweifeln ja nicht, dass das Geld ein Zwischentauschmittel ist oder dass es ein Wertspeicher ist oder zur Tilgung von Schulden genutzt werden kann. All das würden Sie ja auch unterschreiben. Worin besteht das, was Simmel und Luhmann beispielsweise für Sie an den Autoren problematisch ist? Und was setzen Sie dagegen, vielleicht nacheinander?
Ich würde das Ganze gar nicht als eine Kritik bezeichnen, sondern es gibt eine sehr etablierte Vorstellung in der Soziologie, die sehr lange sehr stark eingeengt hat, womit wir uns beschäftigt haben, wenn wir Geld gesagt haben. Und die Soziologie war genauso wie die klassische Wirtschaftstheorie von der Vorstellung fasziniert, dass irgendwann in der Geschichte der Menschheit ein Punkt kommt, wo man plötzlich anfängt, statt nützlicher Dinge zu tauschen, Dinge, die man auch anderweitig verwenden kann, sollte plötzlich bereit waren, etwas im Tausch gegen ihre hart erarbeiteten Produkte anzunehmen, was letztlich keinen anderen Wert hat, als wieder einzutauschen. Das ist dann Karl Mengers große Rätselfrage, warum funktioniert das eigentlich? Wieso sind so viele Leute so bereit und nicht nur bereit, sondern irgendwann auch so interessiert daran, so viel von diesem Zeug zu haben, was ich zu nichts anderem verwenden kann, als es wieder einzutauschen? Das müssen wir erklären. Und die Geschichte der Geldsoziologie ist auch sehr stark von dieser Frage geprägt. Bei Simmel geht es vielfach darum zu erklären, wie man sich das eigentlich vorstellen muss, dass sich Menschen aus den sozusagen Nahbeziehungen rauslösen, also aus Gemeinschaften, wo ich meine Bedürfnisse nur befriedigen kann oder meine materielle Reproduktion nur sicherstellen kann, indem ich mich auf andere verlasse, also in Nahbeziehung eingehe und plötzlich sozusagen bereit sind, diese Organisation der eigenen Reproduktion, also die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, von unbekannten Dritten abhängig zu machen, also von der Gesellschaft, weil sie eben etwas akzeptieren, was nur dann für sie einen Wert hat, wenn andere, möglicherweise ganz unbekannte Leute, eben Dritte, bereit sind, dieses Geld wieder zu akzeptieren. Und diese Frage hat die Soziologiegeschichte sehr lange geprägt, bis dann eigentlich 2004 der Soziologe Jeffrey Ingham diese Perspektive wieder erweitert. Er hat gesagt, wieso haben wir uns eigentlich so lange mit diesem rätselhaften Wert des Geldes beschäftigt und den ganzen anderen sozusagen Umfeld und die ganzen Detailfragen zu Geld ausgeblendet. Und was Ingham wieder ins Feld geführt hat, war die Frage, ja, wo kommt Geld eigentlich her? Müssen wir nicht auch eine Soziologie davon machen, wo dieses komische Wertmittel herkommt und nicht nur eine Soziologie davon, wie es eingesetzt wird? Und das hat erstmal fast gar keine Resonanz, zumindest gar keine Resonanz in der deutschsprachigen Soziologie erzeugt. Also es gibt praktisch keine, also wenn Sie auf die Webseite der Sektion Wirtschaftssoziologie schauen, dann ist Ingham da sehr früh in den Kanon aufgenommen worden. Und es gibt aber kaum eine sozusagen Zitation im speziellen Feld der Wirtschaftssoziologie.
Und nun hat ja Simmel beispielsweise ja doch eine Genealogie des Geldes oder eine Philosophie des Geldes, nennt er es 1900 vorgelegt, die sehr wohl auf die Herkunftsgeschichte des Geldes als Wert und Tauschmittel rekurriert. Was ist daran für Sie problematisch?
Was Simmel macht und was vielfach gemacht wurde, ist zu versuchen, eine Geschichte der Entstehung des Geldes in dem historischen Sinne zu verstehen. Und nicht aber die Frage zu stellen, wie Geld eigentlich, also wo es heute herkommt, wo es in jedem Tag herkommt, wer es eigentlich produziert. Und das Problem, was die Soziologie da hat, und das würde ich sagen, trifft auch Niklas Luhmann, ist, dass sie sich sehr stark an der Geschichte orientiert haben, die in der Wirtschaftswissenschaft oder in der Nationalökonomie erzählt wurde. Und das war ja eben die Geschichte, dass man sich vorstellt, naja, ohne Geld tauschen Leute einfach das Zeug, was sie produzieren. Der eine stellt halt das her, der andere stellt jenes her und dann trifft man sich und tauscht das halt aus. Und dann hatten die Ökonomen ja völlig zu Recht sehr früh gesagt, naja, das ist irgendwie unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Weil man sich ja vorstellen muss, wenn ich jetzt ganz, ganz viele Schuhe produziere und ich habe aber nichts zu essen, dann muss ich ja nicht nur jemanden finden, der was zu essen hat, sondern ich muss jemanden finden, der was zu essen hat und Schuhe will. Weil sonst helfen mir die Schuhe gar nichts. Und das war sozusagen diese fiktive Geschichte oder dieses fiktive Problem, war die Begründung zu sagen, naja, deswegen ist es so unglaublich sinnvoll, so ein Tauschmittel einzusetzen, dass wir im Prinzip die weiteren Vorgänge der Entstehung oder die Tatsache, dass das Geld funktioniert, nicht mit besonders hohem Aufwand weiter erklären müssen. Und bei den Deswegen würde ich es eigentlich, wie gesagt, gar nicht als Kritik bezeichnen. Bei den 1000 klugen Sachen, die man bei Luhmann über Geld finden kann, ist er bei der Entstehungsgeschichte von Geld als einem Tauschmedium leider erstaunlich klassisch geblieben. Also er hat sich im Prinzip für einen Bruchmoment interessiert, in dem eine geldlose Gesellschaft zu einer Geldgesellschaft wird. Und wenn eine Geldgesellschaft ein Geld erstmal hat, dann ist sozusagen die Frage, wie das dann weiter funktioniert. Da hat man dann in Luhmanns Wirtschaft und Gesellschaft einen ganz kurzen Satz, naja, da kümmern sich halt irgendwie Zentralbanken und Banken drum. Das ist ein bisschen schade. Ja, da würde ich sagen, ist, haben wir heute gesehen, einiges an noch Möglichkeiten der Aufarbeitung verspielt worden.
Gegenüber diesen Warentausch-logischen Ansätzen in der Soziologie, die es ja gab, haben Sie jetzt eine ganz neue Perspektive gesetzt. Die Frage ist jetzt, wie sieht die aus? Warum muss die sein? Gibt es sozusagen nicht eine Geschichte auch des Kredits, halt, die genauso lang ist wie die Geschichte des Geldes? Und ja, was macht den Unterschied aus? Warum ist es so wichtig, nach Ihrer Ansicht nach, die Dinge mal ganz anders in den Blick zu nehmen?
Ich habe immer den Impuls, wenn jemand sagt, dass ich das sozusagen neu aufgeworfen habe, sofort zu relativieren, zu sagen, manchmal wirft man Sachen auch oder erzeugt man auch Interesse für Sachen, weil man auf Sachen hinweist, die vorher nicht, wie ich finde, ernst genug genommen wurden. Was man mit der Geschichte des Kredits, glaube ich, sagen muss, ist Folgendes. Diese starke Fokussierung, die Soziologie auf den Wert des Geldes hatte, also Geld als ein Vermögen, im ganz praktischen Sinne ein Vermögen, etwas zu tun, nämlich Sachen damit zu kaufen. Auf Kaufkraft könnte man auch sagen. Hat einen bestimmten Aspekt von modernem Geld ganz klar ausgeklammert. Und das ist der Fakt, dass in der Moderne Geld aus Verpflichtungen des Bankensektors besteht. Also aus Schulden. Alles Geld, mit dem wir heute hantieren, ist eine Schuld, ist als Schuld registriert in einer Bilanz einer Bank. Das heißt, es ist nur deswegen Vermögen, weil es gleichzeitig als eine Schuld, also als ein Versprechen registriert ist. Und diesen Beziehungscharakter, das ist das Problem dieser wertorientierten Soziologiegeschichte. Das ist deswegen nicht falsch. Es gibt ganz viele interessante Sachen über Geld als ein Vermögen, mit dem Leute umgehen, zu sagen. Aber diesen Beziehungscharakter hat die Soziologie lange brachliegen lassen. Und dieser Schuldcharakter wird einem ja ganz plastisch, wenn man sich das Geld vorstellt, mit dem wir in den größten Summen hantieren, nämlich das Giralgeld der Banken, Buchungseinträge, die dort als Schuld verbucht sind. Und dann kann man fragen, ja, aber was ist das für eine Art von Schuld? Also was für eine Art von Versprechen ist das? Dann kann man sagen, naja, ich kann mir zum Beispiel für das Geld auf meinem Bankkonto Bargeld holen, also die Papierscheine. Dann sagen, ja, aber auch Bargeld ist nur deswegen Geld. Es wird nicht in dem Moment Geld, wo es gedruckt wird, sondern es ist deswegen Geld, weil es als Verbindlichkeit der Zentralbank in deren Bilanz als Schuld registriert ist. Also ist das Bankkonto ein Versprechen darauf, eine andere Schuld zu kriegen. Was kann ich mit dem Bankkonto noch machen? Ich kann eine Überweisung tätigen. Wenn ich Geld an ein anderes Bankkonto überweise, tilge ich meine Schuld bei der Bank, also die schuldet mir dann nichts mehr, dafür entsteht eine andere Bankschuld. Also die Bank schuldet dem oder derjenigen, der ich etwas überweise, nun Geld. Also kommt man plötzlich sozusagen, wenn man von dieser Beziehungsseite auf das Geld blickt, zu der Einsicht, die dann von einer ganzen Tradition heterodoxer Ökonomie bestätigt wird, dass wir es eigentlich mit einem Versprechen der Tilgung von Schulden zu tun haben.
Herr Saar, guten Abend. Es tut mir leid, dass ich so spät gekommen bin. Jetzt haben Sie ja quasi schon Ihre These verbraten, dann sind wir ja schon durch sozusagen. Sie haben jetzt diese Kreditlogik erzählt. Ich weiß nicht, kam Island schon zur Sprache?
Nein.
So, dann möchte ich gerne bitte von Ihnen diese sehr drastische Geschichte, die Sie auch in den Vordergrund rücken, mal erläutert bekommen. Also der Fall von Island, wo, erzählen Sie vielleicht die ganze Geschichte, ist ja eigentlich relativ kurz. Und dann würde ich Sie nämlich fragen nach der Spannung zwischen dieser Geschichte, ja, und Ihrer Erklärung.
Ja, also diese Geschichte hat in dem Buch eher einen anekdotischen Charakter,
Das war ein Stück Realität.
Es war ein Stück Realität, aber was mich ja sozusagen interessiert hat, ist, ob wir die Entwicklung, die wir zwischen dem Ende von Bretton Woods bis zur Finanzkrise haben, nicht auch geldtheoretisch reflektieren müssen.
Bretton Woods haben Sie schon erklärt?
Damit sind wir eingestiegen.
Okay, gut.
Das sage ich jetzt immer, wenn mir keine Antwort einfällt auf die Frage. Das haben wir vorhin schon. Damit sind wir eingestiegen. Das ist und Island hat eine äußerst interessante, sozusagen eine Art Brennglassituation für das, was wir vor 10 Jahren mit der Finanzkrise beobachtet haben.
Sehr tragisch alles.
Absolut tragisch. Island war sozusagen noch im Prinzip wenige Jahre vor der Finanzkrise ein völlig sozusagen aus Sicht des globalisierten Finanzkapitalismus sehr unauffällige Region. Es gab einen stark politisierten Bankensektor, der im Prinzip, wie das sehr viele Bankensektoren, was man heute manchmal vergisst, ja noch in den 70er Jahren gemacht haben, sehr lokale Finanzierungsmodelle, kaum sozusagen überregionale Finanzierungsverbindungen. Und dann wurde der Bankensektor in Island in Anfang der 2000er Jahre radikal und sehr, sehr schnell liberalisiert. Wurde im Prinzip, da gibt es interessante Geschichten drüber, an sehr mit den politischen Parteien in Island verbundenen Leute verkauft. Und mit ganz interessanten Finanzierungsformen. Also wir wissen heute, dass die eine der drei großen Banken in Island den Kredit für den Kauf der anderen Bank finanziert hat und diese Bank wiederum den Kredit für den Kauf der ersten Bank. Das ist auch mittlerweile auch juristisch aufgearbeitet. Und dann ist Island innerhalb von weniger Jahre zu einem der Vorzeigefinanzplätze der Welt geworden, groß gefeiert im Wall Street Journal und anderen Journals und hatte einen Finanzsektor, der ungefähr 1000% des Bruttoinlandsproduktes der Insel hatte. Und das ist nicht gut gegangen. Und Island hat eine sozusagen nochmal sehr verschärfte Version der Finanzkrise durchlaufen. Die Banken sind brutal gescheitert. Es gab auch eine Weile keinen Aktienindex mehr in Island, weil der sozusagen auf Null gefallen war. Und das Land hat danach, und das ist eigentlich sozusagen dann auch für uns ganz interessant, eigentlich eine Aufarbeitung dieser Krisengeschichte vorgenommen, die es eigentlich kaum vergleichbar gibt, also die sozusagen kein Vergleich ist mit dem Bericht der deutschen Bundesregierung zur Finanzkrise. Und deswegen ist das einfach auch ein interessanter Fall für die Forschung, weil wir da sehr, sehr viel wissen über die Finanzierungsstrukturen dieser Banken, über die Verbindungen, wie man sich gegenseitig sozusagen bestimmte Kaufmodelle ermöglicht hat. Und
so. Darf ich beim Stichwort Beziehungsstruktur mal einhaken, weil Sie ja gerade vorher über die Wichtigkeit von Beziehungen geredet haben in Ihrer Sprache. Einfach nur eine Nachfrage. Sie sagen, diese drei Banken seien auch Parteien zugeordnet gewesen. Also es gab Beziehungen, sage ich jetzt mal so, von diesen Banken in die politische Welt in Island. Stimmt das? Und wenn das stimmt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warum haben Sie das nicht noch ein bisschen erläutert? Wäre das keine interessante Geschichte gewesen?
Ja, absolut. Aber da kann man man kann auf so eine Frage nur ausweichend antworten, weil wenn man sich lange mit bestimmten Fragen beschäftigt, dann kommt irgendwann die Frage, okay, und wann schließt man das Buch ab?
Okay.
Und ich würde sagen, Island ist in gewisser Weise auch bearbeiteter Fall, aber auf jeden Fall ist da auch ein Fall, wo man wirklich viele interessante Geschichten holen kann und vor allem sich eben bestimmte Modelle dieser Verbindung von Politik und Finanzwirtschaft anschauen kann, von der wir erstmal keinen Grund haben, davon auszugehen, dass sie nur da stattfinden. Mhm. Weil sozusagen Island eben genau dafür gefeiert wurde, dass es ein Vorbild für die sozusagen Finanzbranchen anderer Länder werden würde. Aber da hätte ich auch gern noch mehr zugemacht. Aber
okay, die andere Nachfrage ist dann, dieser Fall Island ist ja so eine Art Beispiel, ein Paradigma für das, was 2008 passiert ist. Sie haben da sehr beeindruckende Zahlen. Das Buch ist ja überhaupt mit sehr fußnotenreich und alles sehr gut belegt. Und da sieht man diesen Verschuldungsansprung. Ja, also gigantische Schulden werden kreiert und dann sind sie irgendwann mal nicht mehr gedeckt. Das ist jetzt alles die alte Sprache. Ja, das ist jetzt noch nicht Ihre Sprache. Aber ist dann Island nicht eigentlich ein Beispiel für das, was Sie ganz am Schluss dann diesen kreativen Kapitalismus nennen? Also dieses Geld, was geschaffen wird, um anderes Geld zu schaffen. Also ist das nicht auch dafür ein Beispiel? Haben Sie, die Geschichte kommt ja öfters vor in Ihrem Buch.
Ja, absolut. Also ich meine, Island zeigt und da eben, wie gesagt, als Brennglas für die ganze Entwicklung der globalen Ökonomie, die wir Finanzialisierung nennen und die ungefähr Anfang der 80er Jahre eingesetzt hat. Das heißt, die ganze Umstellung von ökonomischer Wertschöpfung oder eigentlich müsste man sagen ökonomischer Profitabschöpfung von in Anführungszeichen realwirtschaftlichen Prozessen auf finanzwirtschaftliche Prozesse, die dann eben sowas ermöglichen wie ein Finanzsektor, der 1000% des Bruttoinlandsproduktes eines Landes hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, und da hat sich auch die Forschung lange die Frage gestellt, wie erklärt man diese Art von Dynamik? Also wie erklärt man, dass es sich über nicht nur für einen Moment, sondern über Jahrzehnte, nicht bei Island, wie gesagt, das ist diese beschleunigte Geschichte, sondern für das gesamte System über Jahrzehnte offenbar rechnet und wir müssen ja heute sagen, 10 Jahre nach der Krise, auch weiterhin rechnet.
Sagen Sie, das ist ja schöner als vorher. 57 Billionen drüber, ne?
Also, finde ich sozusagen absolut richtig. Also die vermeintliche Zäsur der Krise, die ja auch für mich insofern wichtig war, dass das sozusagen der Auslöser meines Interesses für Finanz- und Geldwirtschaft war, zu sagen, wir erleben offenbar eine Zäsur und wir müssen uns jetzt beschäftigen, finde ich es immer wieder interessant, dass man 10 Jahre nach der Krise im Prinzip von der Krise nur noch wenig in den Statistiken sieht. Also wir haben heute, das ist ja für mich dann auch immer sozusagen einer der Punkte, mich mit sowas wie dem Geldsystem zu beschäftigen. Wir hatten ja nicht nur zum Zeitpunkt der Krise eine Geldmenge, von der wir 1970 nur ungefähr 2% hatten, sondern wir haben heute ja auch noch ungefähr doppelt so viel Geld in der OECD-Welt wie zum Zeitpunkt der Krise.
Da möchte ich doch gleich mal einhaken. Und zwar, wie kann das genau passieren, dass wir heute irgendwie das Doppelte an Geld haben als damals? Also Sie beschreiben das ja als eben kreativen, was ich ein bisschen unglücklich finde, weil es nichts mit Fantasie oder dergleichen zu tun hat, sondern einen kreationistischen Begriff von Kredit, würde ich eher sagen. Also Kredite oder Geld wird geschöpft. Ja, wie entsteht das? Wie kann das aus Ver- und Entschuldungsprozessen, den Beziehungen, ob nah oder fern, wie auch immer, mit Zentralbanken oder untereinander, wie kann da Geld geschöpft werden aus Schulden heraus?
Ja, die Frage ist ja im Prinzip erstmal ganz einfach zu beantworten, weil das, was wir Geld nennen, eine Schuld des Bankensystems ist. Also man kann nur mehr Geld haben, wenn man mehr Schulden erschafft. Denn Geld sind Schulden. Und dementsprechend ist, wenn man sozusagen die Statistik sich anguckt, was man sich ja schön angucken kann, dass das Geldvermögen in Deutschland pro Sekunde um mehrere tausend Euro wächst. Das ist natürlich nichts, was jetzt lebensweltlich, vermute ich zumindest bei den meisten von uns, so nachspürbar ist. Aber es ist natürlich etwas, was auch gleichzeitig bedeutet, die Schulden des Bankensektors wachsen um diesen Betrag. Und da ist sozusagen die Frage, woher kommt das? Naja, da muss man sich fragen, wie können Banken ihre eigenen Schulden, die wir als Geld verwenden, erzeugen? Und die können sie relativ frei erzeugen. Also zum Beispiel immer dann, wenn sich jemand bei einer Bank Geld leiht oder wenn jemand ein Konto überzieht, entsteht das. Oder wenn jemand eine Aktie an eine Bank verkauft und dabei sagt, mir reicht das, wenn du mir einen Kontostand dafür gibst. Das ist alles Geld, was in normalen Geschäftstätigkeiten von Banken sozusagen, wie es dann in der Forschung manchmal heißt, auf Knopfdruck entsteht. Und das ist aber auch kein Geheimnis. Also das kann man in tatsächlich ja jedem Ökonomiebuch nachlesen. Wo es dann sozusagen schwierig wird, ist, dass es viele in den letzten Jahren ja zu Recht und jetzt auch langsam mit Effekt kritisierten Mainstream-Lehrbüchern der Ökonomik steht, ist die Tatsache, ja, Banken können das natürlich, wir verwenden nun mal deren Schulden als Zahlungsmittel, also haben die ein großes Potenzial, dieses Zahlungsmittel auch zu erzeugen. Aber die Zentralbank kontrolliert das, weil die Banken müssen ja, wie wir das vorhin hatten, es kann ja sein, dass Leute Bargeld für ihr Giralgeld haben wollen.
Ja, Herr Saar, das sagen Sie auch, und es ist ja auch bekannt, dass es sozusagen einen Kontrollverlust gab. Ja, das schildern Sie auch. Und es gibt eben auch ganz viele Passagen Ihres Buches, die kommen mir unglaublich bekannt vor, nämlich dann, wenn Sie wirklich diese Krise schildern und wenn Sie die Halunken schildern, die es auch wirklich gibt, auch in dieser Geschichte, ja, die Leute, die sich absprechen. Also es gibt einfach Bösewichte da, die Geld verkaufen. Und ich möchte so gerne Ihre soziologische Sprache mitsprechen. Ich möchte so gerne kreditlogisch an die Sache herangehen und nicht warenlogisch. Ja. Und gleichzeitig erzählen Sie mir eine Geschichte, die ich warenlogisch sehr viel besser verstehen kann. Ja, ich kann das sehr, also ich kann auf der einen Seite verstehen, dass Sie sagen, also Sie müssen mir wirklich helfen, ja, dass Sie sagen, ein Kredit ist im Grunde ein Vertrauen. Also mit Kreditaufnahme und Geben kann man als eine Beziehung von Vertrauenserwartung rekonstruieren. Finde ich, habe ich nichts dagegen. Ja? Da Sie dann aber wirklich nur auf dem Geld rumreiten und über Vertrauen in sonstigen Verhältnissen nichts sagen, fand ich dann auch ein bisschen dünn. Aber das ist egal, es war ja Ihr Thema, dieses Geld. Ich kann das verstehen, weil ich dann auch diese Beispiele, die Sie da gerade erwähnt haben, aus dem alltäglichen Leben assoziieren kann. Okay, ich kann diesen Sprachwechsel mitmachen, ja, und kann sagen, natürlich gebe ich einen Kredit jetzt als Bank jemandem, von dem ich dann auch schon wissen können muss, dass er mir das zurückzahlt, sonst funktioniert das nicht. Und dass es natürlich eine Gesellschaft drumherum geben muss, wo das irgendwie ein Normalfall ist, dass wir diese Vertrauenspraxis haben, wie Sie dann auch sagen. Ja, das finde ich alles irgendwie nachvollziehbar. Aber ich finde es nicht nachvollziehbar und nicht, es erklärt mir nicht gerade diesen Bankenkrach. Denn der besteht, wie Sie das ja auch beschreiben, darin, dass sozusagen Schulden nochmal verkauft werden, sage ich jetzt mal. Ja, also es kommt mir so vor, wie wenn das wirklich ein Verkaufen ist. Es wird also aus einer Schuld werden mehrere Schulden gemacht und so weiter. Und es entsteht kreationistisch, also aus dem Nichts heraus, beinahe ein riesiger Geldhandel, also ein oder ja, ich kann das jedenfalls nicht mehr mit Vertrauensbeziehungen bezeichnen, obwohl es sich schon noch um Kredite und Schulden handelt. Das sehe ich schon noch. Aber ich sehe das dann nicht mehr, wenn diese ganzen künstlich auch geschaffenen Institutionen, die die Banken dann kreieren, um dann irgendwas dorthin zu schieben. Und ich kann das leider nicht wirklich rekapitulieren. Das ist mir zu kompliziert. Aber wie man das tranchiert und was man da alles mit diesem Geld so macht, um es sozusagen, um sich von der Schuld zu entlasten, um anderen das Risiko zu übertragen und so weiter. Das wird ein riesiger Markt, sage ich, sagen Sie nicht. Also Sie sagen, der Markt sei die falsche Metapher für all dieses. Warum habe ich diese Schwierigkeiten?
Ich kann jetzt auch nur spekulieren, dass Sie die Schwierigkeiten vielleicht deswegen haben, weil mein Buch überhaupt keine Erklärung der Finanzkrise ist. Das sozusagen, nein, und das ist aus gutem Grund keine Erklärung der Finanzkrise. Erstens ist die Finanzkrise relativ schnell, relativ gut erklärt worden. Das ist nur ein bisschen kompliziert. Man muss sich dann damit beschäftigen, was Repos sind und was ein Bankrun auf das Schattenbankensystem ist und so weiter. Das fand ich schon zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch angefangen habe, nicht mehr spannend, weil das schon da war. Man musste es halt, es war noch nicht sozusagen vielleicht gut kommuniziert. Viel spannender ist aber auch aus heutiger Sicht gerade, dass die Krise eben keine Krise dieses Systems ist, sondern dass wir eben dieselbe Entwicklungsdynamik, die wir vorher haben, bis heute nachzeichnen können. Deswegen würde ich heute immer noch sagen, das interessantere Phänomen ist eigentlich schon, dass wir heute eben, dass wir sozusagen dieses Problem weiterhin mit mehr Geld lösen und dass das funktioniert. Und warum ist das erklärungsbedürftig aus soziologischer Sicht? Wenn wir, wie wir vorhin gesagt haben, nicht von der Idee starten, dass wir Geld etwas ist, was wir in der Hand halten, ein Vermögenswert, der dann durch durch das System fließt. Und das ist nur als Nebensatz. Eine ganz tief verankerte Vorstellung in allen Theorien von Kapitalismus, die wir anwenden, ja, dass das System eines ist, wo manche Leute etwas haben und dann speisen die das in das System ein und das erzeugt die Dynamik. Und mit diesen Theorien ist sozusagen die Dynamik, die durch Geldschöpfung entsteht, die nämlich nicht durch den Einsatz von Kapital, nicht durch den Einsatz von Eigentum entsteht, sondern durch Geldschöpfung, nicht abzubilden. Und deswegen würde ich auch sagen, hat die es eigentlich relativ schwer, wenn man es genau nimmt, diese Entwicklungsdynamik zu beschreiben. Und wenn wir sozusagen uns dran setzen zu sagen, ja, aber was ist denn sozusagen für diese Entwicklung, für die Kontinuität dieser Entwicklung das Entscheidende? Dann haben wir es ja mit einem System zu tun, das will ich jetzt nur ganz kurz als andere Metapher als den Markt ins Spiel bringen. Wenn wir sagen, das Geld, was wir auf dem Konto haben, verspricht uns nur andere Schulden. Und alles, was die Banken auf der Vermögensseite in ihrer Bilanz haben, sind auch nur andere Art von Forderungen, was gar kein Problem ist. Also ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl, dass mein Buch auf Bösewichte, sondern es zielt auf Strukturen. Ja? Und wenn wir also uns vorstellen, dass wenn wir mit einer Vorstellung von Geld als einem Haufen von Vermögen in verschiedenen Händen verteilt anfangen und dann aber eigentlich sozusagen über Schuldbeziehungen reden, dann haben wir plötzlich ein Geflecht, ja, oder das, was der Ökonom Perry Merling jetzt ein Money Grid nennt, also ein Beziehungsgeflecht von Schulden, die auf nichts anderes mehr verweisen als Schulden. Und der Punkt ist aber nicht, dass das System eines, also sozusagen das Problem eines zu weit gedrehten oder heißlaufenden Systems ist, sondern das ist das Moment, was wir uns in der Moderne ausgedacht haben, um ökonomische Prozesse zu organisieren. Ein Money Grid, ja, ein Beziehungsgeflecht von Schulden, was auf nichts anderes verweist als die wechselseitige Tilgung dieser Schulden. Und dass wir das jetzt sozusagen so problemlos im Prinzip weiter fortsetzen können, indem wir es noch weiter ausdehnen, die Geldmenge in der OECD-Welt nochmal verdoppeln, das interessiert mich soziologisch mehr als noch eine Erklärung der Krise.
Aber das ist ja gerade irgendwie auch das Erschreckende, also an diesem Phänomen, nicht an Ihrem Buch, dass diese Spirale letztlich keinen Gegenwert mehr dann hat und dass die Krise sozusagen auf permanent gestellt ist, die eigentlich der Normalfall geworden ist und im Notfall springen dann eben Zentralbanken dann ein und die machen dann eben tatsächlich auf Knopfdruck dann Geld und schießen nach. Die Frage ist dann, warum machen die das nicht sowieso schon immer permanent halt und bestücken alle mit Geld? Also warum müssen dann erst solche Blasen entstehen? Warum wird sich dann auch zum Teil verspekuliert, warum werden Bilanzen verlängert oder warum gibt es dann Rankings, die dann noch diese ganze Sache mit anheizen?
Ich würde wirklich versuchen wollen, davon wegzukommen, das Ganze erstmal von vornherein als ein krisenhaftes Element zu beschreiben. Sondern das Faszinierende an diesem System ist ja, dass wir es sozusagen über Jahrhunderte schaffen, ökonomische Prozesse nur auf der Basis sozusagen von Versprechen, die wiederum Schulden tilgen können, anzutreiben. Das ist erstmal was sozusagen eine in den letzten Jahren ja auch wieder verstärkt, als ein Kernelement der Erklärung moderner ökonomischer Dynamik angefahren wird. Und auch diese Art sozusagen, man sagt, ja, aber wenn Geld jetzt nur aus Schuldbeziehungen besteht, dass sie auf gar nichts verweisen, dann sozusagen wäre es nicht besser, wenn die auf irgendwas verweisen würden, wäre ich extrem skeptisch. Weil wenn man jetzt zum Beispiel so Positionen wie die von der Ökonomin Ann Petty vornimmt, die sagt, wir müssen erstmal verstehen, was für ein enormer sozusagen zivilisatorische Chance das ist, ein Geldsystem zu etablieren, was man im Prinzip erstmal nach Bedarf erweitern kann. Was eben nicht irgendwie aus der Erde geholt werden muss oder sonst irgendwas, ja. Sondern, also ich selber würde mich da gar nicht als eine Krisendiagnose verstehen wollen, sondern was die Finanzkrise war für jemanden, der sich für Geld interessiert, ist ein Moment, wo extrem viel offengelegt wurde, wo Leute wirklich mal gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal dahin gucken, wir müssen jetzt mal Sachen erklären, die vielleicht vorher nicht so interessant waren. Und aus heutiger Sicht, wie gesagt, würde ich sagen, interessanter ist jetzt fast, dass wir das in den Statistiken nur noch als so einen kleinen Huckel sehen.
Ja, sie sind richtig cool. Ja. Ich bin mehr so von der Mackie-Messer-Fraktion. Ja, was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Also im Sinne Sinne von Verbrechenslogik. Ich frage jetzt mal, also ich habe Sympathie für einen Ansatz, der sagt, ich mache mir jetzt als Soziologe, als Beschreiber der Gesellschaft Gedanken über Strukturen, Systeme, die funktionieren und die sich gewissermaßen auch selbst reparieren. Ja? Und ich will jetzt den Kredit nicht beschreiben im Sinne, dass ich von der Ökonomie herkomme und das über Warenproduktion und so weiter ableite, sondern ich will es beschreiben als ein Geben. Ich will es praktisch beschreiben. Was tue ich eigentlich, wenn ich einen Kredit gebe oder nehme? Ja, dann ist es ein Geben und Nehmen, es ist ein Handeln, es ist eine Praxis. Für diesen Ansatz habe ich sehr viel übrig, weil er auch in der Philosophie benutzt wird, um irgendwie Metaphysiken kaputt zu hauen und ähnliche irgendwie Annahmen über das Sein der Welt, ja, die man immer mal so bezweifeln sollte. Allerdings frage ich mich jetzt wirklich aus der Sympathie für diesen Ansatz, warum bei Ihnen Gesellschaft dann aber so ein Schattendasein führt. Es kommt, also wir haben jetzt ein bisschen dramatisch von den Opfern in Island geredet, ja, also Subprime-Krise in USA hat sehr viele Leute arbeitslos gemacht, daran leidet die Gesellschaft heute noch. Diese sozusagen Verwicklungen, ja, dieses kreditlogisch erklärbaren Geldverkehrs mit dem, was in der Gesellschaft passiert, wo Geld ja unter anderem auch noch dazu dient, ein Leben zu sichern. Ja. Ich kann das akzeptieren, dass Sie das nicht interessiert, aber warum haben Sie es nicht wenigstens irgendwo mal hingeschrieben, dass Sie das nicht interessiert?
Also wenn es nicht drinsteht, gut, dann hätte man es sozusagen vielleicht klarer formulieren sollen. Es ist aber auch, ich meine, was mich in dem Buch ja interessiert hat, ist sozusagen erstmal zu versuchen, eine wirklich sozusagen theoretische Umstellung, die vor allem in der heterodoxen Ökonomik diskutiert wurde, irgendwie für die Soziologie zu adaptieren. Und dabei wird einem dann relativ schnell klar, dass eine Debatte über Geldtheorie, und das ist auch das, was sozusagen daran spannend ist, wenn man sich für solche Fragen interessiert, den sozusagen im Prinzip den Makroblick auf Ökonomie verändert. Also deswegen reden wir sozusagen, wenn wir heute Debatten über die Modern Money Theory in der Ökonomik verfolgen oder das, was Dirk Besema den Accounting View nennt, dann geht es dort immer tatsächlich darum zu sagen, wenn ich anfange, über Geld als eine Beziehung nachzudenken, habe ich plötzlich ein ganz großes Problem mit einem ökonomischen Ansatz, der sich alle ökonomischen Vorgänge als Tausch von Vermögenswerten oder Eigentumstiteln zwischen Haushalten vorstellt. Und um sozusagen sie wieder mit ins Boot zu holen, ja, ist es, würde ich das immer, und so habe ich das auch verkauft in der jetzt stärker innerakademischen Debatte, ist das für mich eine Vorstudie zur politischen Ökonomie. Und ich habe auch dann ja nicht zufällig sozusagen mich danach angefangen, damit zu fragen, ja, wo ist eigentlich das Geld hingegangen, das da erschaffen wurde. Also ich habe ja sozusagen, es ist ja nicht aus Zufall, dass ich dann danach mich mit Geldschöpfung und Ungleichheit beschäftigt habe, weil man sich natürlich fragt, also Geld als Vermögen zum Beispiel, also wer hat das eigentlich, kommt in diesem Buch gar nicht vor. Das kommt erst in dem Buch danach vor.
Ja? Ah, da gibt es ein Buch danach. Ja. Weil Sie sagen, am Ende zählen Sie die 737 Menschen auf, Sie nennen nur die Zahl, Sie kennen sie jetzt nicht alle, die irgendwie 80% des Weltvermögens besitzen oder so etwas. Also Sie schildern schon und kennen die Zahlen über die Ungleichverteilung. Ich hatte jetzt übrigens gar nicht gedacht, dass dieses Geld wirklich existiert, was man da kreiert, aber insofern. Aber
das ist doch das Interessante. Naja. Das wirkliche Geld ist das, was wir dann in der Alltagsdiskussion manchmal sagen, das ist doch irgendwie nur virtuell oder so. Das ist schon das echte Geld.
Und brauchen wir so viel davon?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist wirklich, das ist, also jetzt stottere ich ein bisschen, weil ich jetzt merke, wenn ich das jetzt selber anspreche, ist das wie so eine blöde Werbeveranstaltung. Ja, aber sozusagen, deswegen brauchen wir danach, natürlich hat mich danach die Frage umgetrieben und deswegen, das ist ein viel kleineres Buch, was danach erschienen ist, aber die Frage umgetrieben, okay, wer kriegt eigentlich dieses Geld? Weil wir natürlich, wenn wir gucken, wie in der Soziologie Ungleichheit im Kapitalismus erklärt wird, dann wird das immer dadurch erklärt, ich mache das jetzt also ganz, ganz sozusagen runtergebrochen, das ist natürlich polemisch, aber es wird dadurch erklärt, dass, naja, manche haben halt Geld und die können das dann besser einsetzen und dann haben die einfach höhere Chancen, das zu vermehren, als diejenigen, die kein Geld einsetzen können. Und das ist das Grundproblem. Ja? Aber das beantwortet eben nicht die Frage sozusagen, ja, aber es wird doch die ganze Zeit neues Geld produziert. Wer kriegt denn das sozusagen? Also davon bin ich dahin gekommen, sozusagen mich damit zu beschäftigen. Und
nochmal zu diesem Buch zurück, auch nur nochmal eine Klärung. Also viele der sozusagen uns naheliegenden Fragen, ja, wenn nicht Vorwürfe, kann man dadurch entkräften, dass man sagt, sie sortieren ganz schön viel theoretische Literatur im Bereich der Geldtheorie. Und da reden Sie, und da wollte ich jetzt mal direkt auch nachfragen, auch von orthodox und heterodox. Das kann ich doch richtig übersetzen mit marxistisch und nicht marxistisch,
oder? Nee, hat gar nichts damit zu tun. Okay. Orthodox, das ist also diese geldtheoretische Kritik, also oder die Vorstellung, dass wir uns Geld als eine Kreditbeziehung, wobei ich nochmal sagen will, wenn man sagt Geld als Kreditbeziehung, dann bedeutet es, dann heißt Kredit dabei ein Vermögen, das Teil einer Finanzbeziehung ist, was sozusagen ein Vorschuss auf diese Schuld ist, mit der es geschaffen wird. Das ist nicht Kredit im Sinne von Verleihen. Ja? Das ist eine sehr alte Debatte in der heterodoxen Ökonomik, die sich selber als heterodoxe Wirtschaftstheorie beschreibt und die seit der Finanzkrise enorm im Aufwind sind.
Aber Entschuldigung, wir leben hier im protestantischen Land. Hier sind die Protestanten die Heterodoxen und die Katholiken waren die Orthodoxen. Wer ist jetzt in Ihrem Fall die Heterodoxen und die Orthodoxen? Das sind doch irgendwie zwei größere Gruppen.
Ja, also da müsste man die
das kann man gar nicht in Klartext übersetzen.
Na, der Begriff, der sogenannte neoklassische Mainstream wird daran erklärt. Das ist sozusagen eine sehr vereinheitlichte Form von Wirtschaftstheorie, die aus der Neoklassik stammt, dann aber auch den Keynesianismus integriert hat, was dann manchmal Bastard-Keynesianismus oder so genannt wird, weil die richtigen Keynesianer ja sagen, das hat nichts mehr mit Keynes zu tun. Und das wird in der Forschung neoklassischer Mainstream genannt, als das, was eigentlich alle wichtigen ökonomischen Journals und alle Beratungsstellen der Ökonomik besetzt. Und das sind aber nicht meine Begriffe, sondern die das kritisieren, die zum Beispiel mit so Personen verbunden sind wie dem Schumpeter-Schüler Hyman Minsky. Oder jetzt neu sozusagen aus der Theorie einer der heterodoxen Ökonomik, der Modern Money Theory, ist Stephanie Kelson, die Beraterin von Kelton, die Beraterin von Bernie Sanders ist zum Beispiel. Das ist einfach ein Sprachgebrauch aus der Branche. Aber wenn man anfängt, ökonomische Theorien in Gruppen einzuteilen, damit macht man sich, wenn das also Leute dann anhören, immer Feinde, sie müssen mal mit Post-Keynesianern oder Neu-Keynesianern darüber reden, wer Post- oder Neu-Keynesianer ist. Da kriegen sie von nicht zwei Leuten dieselbe Antwort. Deswegen, das sind einfach sozusagen eine Debatte, die sich, also auf den Begriff würde ich jetzt auch nicht rumreiten, sondern das verstehen Leute, die diese Debatte so verwenden, also die Begriffe so verwenden in der Debatte. Das ist
Naja, wir haben weniger Probleme, uns Freunde oder Feinde zu machen. Ich möchte nochmal aufs Buch zurückkommen. Und zwar nochmal auf den Vertrauens- oder Versprechensbegriff. Und zwar sagen Sie da, je vertrauensintensiver eine Praxis ist, desto mehr sollte sie auch beobachtet oder kontrolliert werden. Sie haben mal den Begriff des Misstrauens da eingeführt, den ich auch ein bisschen unglücklich finde. Kontrolle fände ich irgendwie besser. Aber Sie haben das jetzt als Gegenpart zum Vertrauen immer als Misstrauen, als eine Kontrollinstanz von Staaten, Regularien und dergleichen genannt. Zu beobachten ist aber gegenwärtig genau so ein Paradox, was eben nicht entsteht, dass eben die Kontrollen stärker werden oder das Misstrauen, sondern eben sozusagen, Sie nennen es eine Zuversicht in die Zukunft, immer größer wird und damit natürlich auch die Zukunft im Kreditbeziehungsgeschäft, oder nicht Geschäft, sondern in den Beziehungen, damit auch immer riskanter werden. Kann man das so unterschreiben? Also dieses Paradox hat mich interessiert. Also das fand ich irgendwie sehr spannend. Also dass das eben genau nicht eintritt, dass wenn die Leute eben sehr viel Vertrauen eben in bestimmte Sachen haben, gleichzeitig auch eine Kontrolle irgendwie dahinter sein muss, weil sonst jedem alles als Kredit angeboten werden kann.
Ich würde direkt anschließend die Frage zum Verhältnis von Vertrautheit und Vertrauenspraxis. Vielleicht ist das auch das. Also
Okay, also erstmal würde ich sagen, man darf diesen Teil des Buches nicht als sozusagen Kommentar zu politischen Kommentar zu bestimmten Entwicklungen lesen, sondern das ist ein sozusagen ein Vorschlag, wie sich eine Geldsoziologie aufstellen müsste, die Geld als eine Versprechensbeziehung beobachtet, weil die ja wie gesagt mit einem Begriff von einem Beziehungsgeflecht arbeiten müsste, also einem Geflecht, das auf wo Versprechen auf nichts außer diesem Geflecht verweisen. Es sind alles riskante Beziehungen, alle Schuldbeziehungen sind terminiert, alle müssen also befristet, alle müssen zu einer bestimmten Zeit terminiert werden. Es müssen ständig neue Beziehungen entstehen, um die alten zu begleichen und so weiter. Und das finde ich ist soziologisch deswegen interessant, weil man sagen müsste, so die Reproduktion so eines Beziehungsgeflechts, also wo ich immer davon ausgehen muss, naja, die können mir die Schulden nur dann zurückzahlen, wenn morgen noch mehr Geld geschaffen, also neues Geld geschaffen wird, weil das muss man sich ja auch klar machen, wenn man einen Kredit bei einer Bank zurückzahlt, verschwindet das Geld wieder, was mit diesem Kredit geschaffen wurde. Das heißt, die Geldmenge wird mit jeder Kreditrückzahlung auch wieder reduziert. Das heißt, wenn ich einem Kredit wirklich Vertrauen schenken will, muss ich davon ausgehen, dass morgen Leute, die ich noch sozusagen wie abstrakte Dritte, neue Kredite nachfragen. Und das ist einfach soziologisch erklärungsbedürftig. Ja, dass man sagt, dass so ein System funktioniert, müssen wir irgendwie erklären. Und dann können wir jetzt sagen, naja, das können wir jetzt mit Rational Choice erklären, so machen das die Ökonomen, die sagen, das ist halt für alle viel besser als die Alternative, es ist besser dabei zu bleiben, als auszusteigen. Und das ist ja aber sozusagen keine Erklärung, die in einer nicht Rational Choice aufgestellten Soziologie funktioniert. Und dafür ist es ein Angebot zu sagen, dann müssen wir nach anderen Formen von Heuristiken suchen, um das zu beschreiben. Und da übernehme ich, und das ist dann ja, deswegen würde ich auch sagen, es ist viel mehr von Luhmann drin als Kritik von Luhmann da drin ist. Das ist sozusagen ja eine Adaption von Luhmann, der gesagt hat, sozusagen bei komplexer werden Interaktionsbeziehungen müssen wir uns gleichzeitig Vertrauen und Misstrauen angucken. Und da, ja, da kann man dann Kontrolle sagen, aber da ist Misstrauen, würde ich sagen, einfach der breitere Begriff, der sagt sozusagen, sich alle Praktiken anzugucken, die sich auf das Scheitern einer riskanten Beziehung vorbereiten. Das kann Kontrolle sein, das kann aber auch das Vorhalten von Ressourcen sein, das kann beim Kredit sowas wie Pfand sein. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man eben interessanterweise, dass während immer mehr vertraut wurde in der Praxis, immer mehr riskante Beziehungen entstanden sind, die in der Phase vor der Finanzkrise durch sozusagen in immer neuen Formen entstanden sind, die eigentlich weniger Kontrolle, weniger Regularien. Also sie haben, wenn Sie sich angucken, sozusagen die Qualität von Pfand nimmt ab im ganzen globalen Finanzsystem. Pfand sozusagen wird irgendwann, Sie können ein eigenes Schuldtitel eines Staates mehrfach als Pfand einsetzen, sozusagen, dann ist das in irgendeiner anderen Bilanz sozusagen, ne? Und es wird dann gesagt, naja, wenn dieser Kredit ausfällt, kann ich dieses Pfand überhaupt nicht mehr einsetzen, um das zu besichern. Gleichzeitig haben sie immer mehr und mehr Kreditbeziehungen, die in Rechtsräumen stattfinden, also sogenannten Steueroasen, wo sie sagen, da findet gar keine Kontrolle mehr statt. Also das System braucht offensichtlich gar kein Misstrauen, braucht gar keine Kontrolle. Und das sozusagen fand ich, wollte ich mit dem letzten Teil sozusagen rekonstruieren, dass das soziologisch was ist, was man wirklich erklären muss.
Also Sie sind wirklich ein Apologet der bestehenden Verhältnisse, so würde ich das mal sagen.
Weil Sie das zweite Buch nicht gelesen haben.
Ja, also Entschuldigung, das erste war jetzt dick genug. Aber ich wollte noch mal unterstreichen, bei dem, was Sie da Vertrauen nennen, ist nichts annähernd Emotionales oder Psychologisches gemeint, sondern das ist ein Tauschprozess, eine Praxis, ein Geben und Nehmen.
Genau, das ist von Luhmann abgeleitet, einfach sozusagen jeder, genau. Es ist vor allem jetzt ein Begriff, ein Handlungsbegriff. Vertrauen, ja, ist eine Handlung, die ich vornehme, mit der ich mich gegenüber anderen verletzlich mache.
Ja, ja, also ist kalte Soziologie. Und Sie haben aber eine schöne Stelle, wo Sie von der Vertrautheit reden, als einer Gefahr, wenn ich das richtig sehe. Wenn wir zu vertraut miteinander umgehen, dann schätzen wir, dann kalkulieren wir das Vertrauen nicht richtig. Habe ich das richtig verstanden? Sie machen da so richtige Passage, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber richtig verstanden habe ich sie nicht, deswegen frage ich nach. Was ist das Gefährliche an der Vertrautheit?
Naja, das ist sozusagen auch eine von Luhmann adaptierte Idee, dass gesagt wird, naja, wenn Leute offensichtlich bereit sind, sich sehr verletzlich zu machen, also zum Beispiel sehr viele Kredite zu vergeben, ja, mache ich mich ökonomisch verletzlich. Und das unter Bedingungen, die eigentlich nur dann funktionieren können, wenn alle genauso weitermachen wie bisher. Also wo ich die Kredite nicht mehr absichere und sage, dass die können nur dann bezahlt werden, wenn ich wirklich morgen doppelt so viel Geld produziert habe wie gestern, damit genug Geld da ist, um diese Kredit zu bezahlen und so weiter. Dann sagt man, dann ist das ja eher eine Theorie, wo offensichtlich vielleicht sozusagen der Bedarf oder das Bewusstsein dafür, dass man sich gegenüber irgendjemandem verletzlich macht, das Bedarf an Vertrauen gar nicht mehr gegeben ist, sondern einfach davon ausgegangen wird, dass die Welt so weiterläuft, wie sie weiterläuft. Und da habe ich dann versucht, die Forschung einzubinden, die gesagt haben, also Donald McKenzie zum Beispiel oder dann in der populären Version von Josef Vogel in das Gespenst des Kapitals verarbeitet, die These, dass gesagt wird, naja, dadurch, dass ich bestimmte Formen von ökonometrischen Formeln, also von Berechnungsweisen für die Ausfallwahrscheinlichkeit von Finanzinvestitionen durchgesetzt haben, die suggerieren, man könnte die Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten mit sozusagen mathematischer Gewissheit vorhersagen. Also nicht genau vorhersagen, aber ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass das zu 70% ausfällt, die ist gewiss. Und da hat ja Luhmann sozusagen einen Grundsatz der Soziologie etabliert, dass ich mich nicht mit Sicherheit auf solche Sachen sozusagen festlegen kann. Das heißt, selbst wenn ich sicher bin, dass ich genau weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass etwas scheitert, kann ich mir nicht sicher sein, dass meine Methode so sicher ist, diese Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Und das ist dieser Begriff.
Wir werden gleich das Mikrofon auch ins Publikum geben, aber eine Frage habe ich genau in diesem Zusammenhang noch. Ich verstehe das von dem Luhmann, ja, dass wenn ich einen Kredit nehme oder gebe, ich natürlich ein ganzes System von bewegtem Geld irgendwie dahinter haben muss und ich mich nicht wundern darf, dass die Bank vielleicht auch einen Kredit aufnimmt oder so etwas. Ja. Ich habe aber auf der anderen Seite die amerikanischen Hausbesitzer, die zum 5. Kredit überredet wurden, um die Raten der ersten zu tilgen vor Augen, die einfach wirklich betrogen wurden. Jetzt kann man sagen, da gibt es ja Filme drüber, gab es auch Gerichtsverfahren. Jetzt kann man natürlich sagen, die dachten so wie Luhmann. Ja? Es ist, irgendwie lässt sich das kalkulieren und das ganze System sichert jetzt jede einzelne Aktion ab. Aber es könnte eben doch sein, dass das System in diesen sozusagen kollabierenden Momenten, die zum System gehören, wirklich durch eine kriminelle Energie angetrieben wird. Und sogar Sie reden von der Profitgier an einer Stelle, die man zumindest sozusagen einwenden können müsste. Einwenden müsste gegen eine Soziologie, die sich sozusagen in das Abstrakte da verliebt. Also in diesen Verkehr. Ja, ich sehe, dass es reale Opfer gibt von Geldpolitik. Und wenn Sie mir jetzt erklären, dass es alles systemimmanent, dann gefällt mir das System nicht.
Ja, da werden Sie wenig Widerspruch von mir bekommen. Aber ich glaube, dass man sich, gerade wenn Sie jetzt sozusagen auf der normativen oder politischen Ebene reden, dass man sich dass man sich einfach in die Tasche lügt, wenn man glaubt, dass das System sozusagen, dass das Problem schlecht motivierte Einzelpersonen sind. Schwarze Schafe oder so. Das ist einfach, also sozusagen, da finde ich es auch normativ und politisch viel wichtiger, die Strukturen herauszuarbeiten. Und natürlich ist das immer ein Problem von Makrosoziologie, dass es sozusagen solche bestimmte Fälle, die dann, wo man sagt, ich kann, die sind jetzt für mein Argument oder für den Teil der Struktur, die ich mir angucke, möglicherweise nicht so relevant, wie sie vielleicht aus moralischen Gründen oder so sind. Aber das ist trotzdem, glaube ich, es ist einfach keine gute Erklärung, dass man sagt, dieses System hat jetzt ab und an mal ein oder zwei Krisen durchlaufen, weil bestimmte Leute da nicht ganz sozusagen bei der Sache waren. Ja, das scheint mir sozusagen nicht der richtige Weg zu sein. Und es scheint mir auch nicht der richtige Weg zu sein, diese prinzipielle Krisenhaftigkeit immer in den Vordergrund zu rücken. Weil wenn man sich anguckt, wie viele 100 Krisen der Internationale Währungsfonds seit 1971 gezählt hat, dann kann man natürlich sagen, ja, das System ist prinzipiell krisenhaft, aber es ist nicht prinzipiell krisenhaft für die 1%, die trotzdem die ganze Zeit ihr Vermögen erweitern. Ja, also es ist nicht prinzipiell krisenhaft, es funktioniert relativ gut. Und gerade das ist das Problem. Ja, gerade das würde ich sagen, ist das Problem, dass es relativ gut funktioniert, dass sowas wie eine Finanzkrise in den Statistiken von Vermögenszuwächsen der 1% einfach verschwinden kann. ja, so ein kleiner Huckel nur noch ist. Und deswegen finde ich einfach sozusagen, ist, wenn man sich zu schnell darauf einschließt, dass das System nicht funktioniert, übersieht man einfach, wie gut das für ein paar wenige funktioniert.
Ich habe zunächst mal eine reine Verständnisfrage für mich über Ihre politökonomischen Grundlagen. Eine Geldmenge ist ja eine Bestandsgröße und ein Bruttoinlandprodukt ist eine Flussgröße. Das heißt also, wenn ich das was ausrechne, kommt bei mir nicht 1000% raus, also ein Skalar, sondern es ist irgendetwas, was im Zähler Euro steht und im Nenner Euro pro Jahr. Das heißt also, es kommen bei mir da 10 Jahre raus. Hauen Sie uns da nicht irgendwo die Taschen voll?
Das sind ja nicht meine Größen. Es ist absolut üblich, sich sozusagen um die Größe von nationalen Finanzsektoren zu vergleichen, die in Relation zu setzen zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist absolut üblich.
Ja, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist doch ein ganz zentrales Thema Transparenz und demokratische Kontrolle. Und zwar im globalen Maßstab. Ach so, sorry. So besser? Transparenz und demokratische Kontrolle. Und zwar im globalen Maßstab. Was ich skurril finde, ist, dass wir praktisch immer noch ein Währungssystem des Mittelalters haben, obwohl wir eigentlich alle technologischen Voraussetzungen heute haben, um das durch etwas viel Besseres zu ersetzen. Das heißt, was wäre Ihre Vorstellung, so etwas zu tun und wie könnten wir da anfangen, in diese Richtung zu arbeiten?
Oha. Also erstmal würde ich sagen, das ist der Witz an einem auf Bankschulden basierenden Geldsystem, ist keins des Mittelalters, sondern ist genau sozusagen eins des Umbruch zu dem, was wir heute Capitalist Money oder eben modernes Geld nennen. Also wenn ich Ihnen mal ganz ehrlich antworte, dann würde ich sagen, der Clou der Debatte gerade, wenn man sich anguckt sozusagen, was die Leute, die sehr nah an der amerikanischen Politik mit einer heterodoxen Geldtheorie argumentieren, sagen, es geht gar nicht um ein anderes Geldsystem, sondern es geht darum, diese Möglichkeit, Zahlungsmittel sozusagen zu schaffen, politisch zu nutzen. Deswegen sagen die Jobgarantie. Ja, deswegen sagen die, wenn Sanders an die Macht kommt, kriegt jeder Amerikaner einen Job. Das kann man gut oder schlecht finden, aber was die sagen ist, das System nutzen. Das ist das, was auch sozusagen Heiner Flassbeck meint, wenn er sagt, naja, man muss Leute wählen, die dann das Schatzamt nutzen mit der Zentralbank und einfach die 40% Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa wegbezahlen. Ja, und die Brücken und Straßen bauen, die einstürzenden Schulgebäude in Deutschland. Ja, ich meine, wir haben so und so viele Milliarden zu wenig in Investitionen überhaupt, um den baulichen Verfall von Schulgebäuden zu verhindern. Und dann kommt die Vorsorgeinvestition gegen die Folgen des Klimawandels und. Ja. Und für all das braucht man eigentlich Geld. Also es ist eigentlich sozusagen, würde ich sagen, ist die politische Debatte, die man führt, kann eine sein, anderes Geldsystem. Aber sie muss, glaube ich, viel dringlicher sein, Geldsystem nutzen, das man hat und nicht sozusagen und darüber sprechen, ob das wirklich eine gute Idee war, ja, sowas Zentrales für eine Geldwirtschaft wie die Geldschöpfung von Geld aus dem Nichts sozusagen an den privaten Sektor auszulagern. Das, glaube ich, ist was man wirklich vordergründig diskutieren müsste. Und dann kann man gucken, gibt es vielleicht noch ein technisch bessere Modell, das zu machen. Aber erstmal muss man darüber sprechen. Und Demokratisierung ist natürlich das, worauf wir uns irgendwie dann immer sozusagen im linksintellektuellen Milieu so gut einigen können. Da sagt man mal, okay, was ist die Lösung der Demokratisierung? Und dann fragt man, ja, okay, aber was ist, wenn wir jetzt alle abstimmen lassen, ob wir die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland ausradieren sollen? Meinen Sie, dass wir da eine Mehrheit kriegen? Ja? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese Metapher Demokratisierung in Bezug auf konkrete Probleme mir sagen soll. Natürlich ist es schön, wenn alles demokratisiert ist, aber ich glaube nicht, dass wir das Geldsystem deutlich besser einsetzen würden. Also vielleicht muss auch noch mehr kommen als Demokratisierung. Ja? Debatte, sprechen darüber. So, das heißt, Ja.
Sie werden sicher verstehen, dass ich Ihre Antwort als unredlich betrachte im akademischen Sinne, weil ich natürlich eine Frage gestellt hatte, wo es um einen logischen Widerspruch in Ihrer Argumentation ging, wo Sie jetzt gesagt haben, das machen ja alle so. Das heißt, ich muss daraus schlussfolgern, dass in Ihrer gesamten Branche die Logik außer Kraft gesetzt ist. Ja, ich sage mal, also gerade diese Argumentation über Einheiten kommt ja bei Peter Ruben sehr intensiv vor in 1890er Jahren, wo er also im Prinzip auch versucht hat, politökonomische Verhältnisse anhand dieser Einheiten in irgendeiner Weise stärker nochmal zu strukturieren, weil er diese Methode aus der Physik, wo die eine sehr zentrale Rolle spielt, schon hat. Ne? Also ich finde in dem Sinne Ihre Antwort einfach akademisch unredlich.
Ja, aber es gibt ja Standards und da muss man jetzt ja fragen, was will man mit bestimmten Rechnungen machen. Und mit der Rechnung, die ich da zitiere, will man ja nicht mehr machen, als zu gucken, ist der isländische Finanzsektor jetzt groß oder nicht? Und dann sagt man, naja, einfach nur die zum Jahresabschlussbericht, also ist ja auch ein Stichtag, ja, wie das Bruttoinlandsprodukt, ausgewiesenen Bilanzgrößen zu vergleichen, ist irgendwie nicht so interessant, weil dann ist Island gar nicht so groß. Was man dann sagt, ist, man vergleicht die sozusagen aggregierte Bilanz des isländischen Finanzsektors zu einem Stichtag mit dem Bruttoinlandsprodukt zu einem Stichtag, um dann sagen zu können, relativ gesehen ist das ein sehr großer Finanzsektor. Das halte ich durchaus für einen ganz nützlichen Standard, weil es eben nur darum geht zu sagen, welche ist das ein großer Finanzsektor, über den wir da sprechen, oder ist er das nicht? Und das macht absolut Sinn aus meiner Sicht.
Hallo, ja, also meine Frage zielt sozusagen eigentlich auf Ihre, sagen wir, logische Argumentation im größeren Rahmen betrachtet und ich freue mich erstmal über Ihre Freude am akademischen Vergleichen und sich in diesen Theorien bewegen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Soziologie ja eher eine junge Wissenschaft, also circa 100 Jahre alt. Können Sie mich hören?
Eine junge.
Also Soziologie ist ja eine eher junge Wissenschaft, circa 100 Jahre alt und das Geldsystem ist deutlich älter, also circa 4800 Jahre älter. Schuldbeziehungen und wenn man genau hinschaut, das hat ein englischer Autor gemacht, ist es so wie bei der Entstehung von Privateigentum. Also man hat sozusagen jemanden übervorteilt bzw. über den Tisch gezogen, als das Ganze losging. Und wenn man genau hinschaut, ist das also inhärent im gesamten System bis heute drin. Die erste Frage an Sie, hat Sie das in irgendeiner Form auch mal beschäftigt und bewegt? Und zum Zweiten hatte Ihnen mein Vorredner ja akademische Unredlichkeit unterstellt, soweit würde ich nicht gehen. Aber ich sehe den Widerspruch darin, dass Sie, wenn Sie sagen, das wird immer so gemacht, eigentlich versuchen, utilitaristisch zu argumentieren, ohne wirklich utilitaristisch zu sein. Weil dann müsste es ja true is what works, also es müsste ja funktionieren. Und wenn es für die Mehrheit der Teilnehmer nicht funktioniert, funktioniert es auch utilitaristisch nicht. Und das wäre die Frage. Also philosophisch gesehen, auf welcher Grundlage, Annahme beruht Ihre komplette Untersuchung? Das habe ich noch nicht rausfinden können bisher.
Mir ist nicht ganz klar. Ich meine, der Vergleich der relativen Größe von Finanzsektoren ist einfach für mein Argument, also das ist ja nur eine, ich sehe, also es trifft mein Argument einfach gar nicht. Deswegen ist mir auch nicht ganz klar, warum ich gerade in einem Punkt, der mein Argument überhaupt nicht trifft, von einer ganz nützlichen Vergleichsgröße. Ja, also ich meine, alle Makrodaten über Ökonomie sind extrem theoriegeladen und so natürlich auch, wenn wir die Größe von Finanzsektoren in Prozent des Bruttoinlandsprodukts angeben. Aber ich sehe einfach nicht, warum diese Messgröße schwieriger sein soll als andere. Ja, mein Bruttoinlandsprodukt ist schon extrem voraussetzungsreich und schwierige Messgröße. Aber die Größe von Finanzsektoren, das und es hat mit meinem Argument auch überhaupt nichts zu tun. Deswegen scheint mir das nicht so richtig nachvollziehbar zu sein. Aber ich habe das Gefühl, Ihre Frage zieht, das war jetzt nur ein Anlass für eine Frage auf eine breitere Grundlage.
Genau so ist es. Also ich habe jetzt erstmal versucht, logisch mich dem zu nähern und danach gesucht, auf welche grundsätzliche Theorie außer Luhmann Sie sich beziehen. Luhmann haben Sie mehrfach jetzt zitiert in dem Zusammenhang, das ist das eine. Und das zweite ist eben, inwieweit Sie inhärent voraussetzen, dass es funktioniert, weil es scheinbar funktioniert, es aber für die Mehrzahl der Teilnehmer nicht funktioniert. Deswegen ist es für mich auch nicht sauber utilitaristisch.
Ja, also gut, kann ich beidem zustimmen. Also funktionieren heißt ja nicht für alle funktionieren, sondern das Phänomen, das zu erklären ist, ist, dass wir sozusagen der Ausgangspunkt ist die wachsende Geldmenge. Ja? Und dass das System nur für einige wenige funktioniert, ist absolut richtig. Ich meine, das ist sozusagen aber nicht Gegenstand und These dieses Buches, sondern ist der erste Schritt, um dann, wie gesagt, über die Gewinner und Verlierer dieses Systems zu sprechen. Aber mir ist es schon extrem wichtig, Funktionsweisen sozialer Zusammenhänge zu verstehen, ohne mit der Agenda, also ohne sie notwendigerweise mit der Agenda von Gewinnern und Verlierern zu untersuchen. Das ist einfach sozusagen nicht mein gesellschaftstheoretischer Hintergrund für die Verortung meiner eigenen Wissenschaft. Und deswegen ist es sozusagen, würde ich das auch immer in diesem Zweierschritt machen. Also Grundlagenforschung für politische Ökonomie und dann politische Ökonomie. Was die Frage nach der Geschichte des Geldes, das kann ich jetzt lang oder kurz beantworten. Also klar, es gibt wirklich interessante und auch mittlerweile würde ich sagen empirisch gut gesicherte kreditlogische Erzählungen der Geldgeschichte. Da würde ich sagen, machen Sie mit zum Beispiel Graeber einen auf, der sagt, das ist im Prinzip immer schon ein Kompromittierungsverhältnis, es ist immer ein Herrschaftsverhältnis, es ist Unterwerfung. Die liberale Version davon ist, das ist sozusagen diese Art von Handlungschancengenerierung durch Schulden ist das, was überhaupt erst Zivilisation möglich gemacht hat. Ja, das ist zum Beispiel Götzmans Geschichte, der so der Anti-Graeber ist dafür. Ich sozusagen würde stark darauf beziehen, auch sozusagen mit den kritischen Ökonomen der Gegenwart, zum Beispiel Ann Pettifor, dass diese Chance, ja, durch soziale Beziehungen, ökonomische soziale Beziehungen, Handlung zu generieren, also überhaupt Kooperation zu schaffen, etwas ist, was, wo ich keinen Grund sehe, das aus der Analyse rauszunehmen. Und ob man das dann sozusagen in eine große Geschichte der Herrschaftsverhältnisse ziehen kann, da habe ich tatsächlich mit Graeber ganz große Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, auch mit so Leuten wie Christine Desanne ist die kredittheoretische Geldgeschichte inzwischen gut gesichert. In dem Buch mache ich aber den Punkt, dass ich, weil die ganze Geldtheorie im Prinzip immer eine Debatte über die Geschichte des Geldes war, mache ich mich davon in dem Buch sozusagen frei und sage, wir müssen eigentlich die Frage, wie wir soziologisch das Geldsystem heute beschreiben, unabhängig von der Frage, wie wir die Geschichte des Geldsystems beschreiben. Also die Frage, ob es zuerst Ware oder Kredit war, kann nicht die ausschlaggebende Nuance sein, die uns dann sagt, deswegen brauche ich diese oder jene Theorie für das System heute.
Also vielen Dank. Jetzt denke ich, habe ich Ihren Ansatz gut verstehen können. Und eine Frage habe ich noch. Sie zitieren oft Island. Würden Sie mir zustimmen zu sagen, small enough to not to fail? Also ist das der Hintergrund, warum es dort anders gelaufen ist als woanders?
Ja, also weil es woanders gelaufen ist, ist, dass es ein Land war, was sozusagen keine internationale Leitwährung hatte, deswegen keine Chance hatte, seinen Bankensektor so zu retten, wie das eine EZB, eine Bank of England oder die Fed in den USA kann. Weil einfach, man muss sich einfach sagen, ja, also sozusagen, wenn wir über ein globales Finanzsystem sprechen, dann sprechen wir eben zu einem extrem hohen Prozentsatz über Nylon, New York, London und ein bisschen Frankfurt, ja, also sozusagen, und wenn wir über Währung sprechen, sprechen wir über Euro und Dollar. Also da gibt es völlig andere Möglichkeiten, mit so einer Krise umzugehen, als das in so einem Land wie Island, wo natürlich die Banken in Fremdwährung verschuldet waren und nicht in isländischen Kronen. Und dann hat sich einfach niemand dafür interessiert. Also ne, dann kann Island, dann bricht da halt ein Bankensektor wirklich zusammen.
Gut. Kurze Frage von mir direkt dazu mal. Sie benutzen die ganze Zeit den Begriff Vertrauen. Mir ist immer noch nicht klar, was Vertrauen ist, weil für mich ist Vertrauen ein Begriff, der eine Basis braucht. Ich habe jetzt aber hier die ganze Zeit verstanden, es gibt eigentlich keine Basis, außer dass das System so funktioniert. Das ist ja eher Glauben. Das ist das Erste. Und dann das mit dem System, dass es funktioniert und dann mit der Einschränkung für 1%. Ich weiß nicht, ob das eine Beschreibung ist von einem System, was funktioniert, oder von einem Mikrosystem innerhalb eines Systems, wo das dann für einzelne Punkte funktionieren kann, aber eigentlich insgesamt weltwirtschaftlich gesehen eigentlich nicht funktioniert. Also das ist mir nicht klar, was das dann bedeutet, das System funktioniert. Weil wenn es bedeutet, es funktioniert für 1%, dann kann ich auch wieder eine Monarchie bauen. Das funktioniert auch für die zwei Könige am Ende. Also
ja, da würde ich gern zurückkommen. Was wäre dann Ihr Begriff oder dein Begriff von Funktion? Also ich meine, die Monarchie hat, also funktionieren heißt im Soziologischen ja, wenn etwas über eine längere Zeit besteht, dann müssen wir erklären, warum diese Kontinuität da ist. Und die kann, selbst wenn die uns missfällt, müssen wir die trotzdem erklären. Das ist sozusagen ein Teil unseres Jobs. Ja? Und deswegen ist das, würde ich sagen, kein normativer Begriff von funktionieren, sondern es ist ja gerade interessant zu erklären, warum warum eine bestimmte institutionelle Ordnung, wenn man jetzt nicht System sagen will, ja, relativ stabil bleibt. Und selbst durch sowas wie die Krise, ich meine, wenn man sich anguckt, was die Reformen nach der Krise waren, die hatten große Namen. Basel III sollte Basel II ersetzen, dann wird alles besser. Und dann sagt der europäische Bankensektor in seinem ersten Bericht dazu, also wir können dem nur zustimmen, weil wir haben herausgefunden, das wird unsere Arbeit im Alltag eigentlich nicht verändern. Und dann liest man das und denkt, ja wunderbar, warum ist das dann die Reform? Ja, warum ist die Reform nicht eine, die das System verändert? Das ist das, was wir erklären müssen. Ja, das ist das, was man als Soziologe erklären muss. Warum bleibt das über so viele Jahre so stabil, obwohl es völlig offensichtlich ist, wer die Profiteure von dem System sind, obwohl es völlig offensichtlich ist, wo das Geld nicht hinfließt, was produziert wird. Ja, und Vertrauensbegriff, also ich meine, da wird es auch extrem technisch, ja. Da sozusagen, das ist ein sozialtheoretisches Buch und da habe ich eine bestimmte Perspektive, die eben so einen Begriff wie Vertrauen nicht als einen kognitiven Begriff verwendet, sondern als einen praktischen Begriff. Also das ist ein Modus von Handlungen und das sind von Luhmann entliehen. Alle Handlungen, bei Luhmanns Beispiel ist immer, wenn ich mein Kind beim Babysitter lasse und das Haus verlasse. Das ist eine Handlung, die ich als Vertrauen beschreibe, soziologisch, weil ich mich verletzbar mache gegenüber einem anderen. Das ist kein kognitiver Begriff von Vertrauen und der deswegen auch, finde ich, zu Recht und notwendig nicht in solchen Kontexten wie Glauben oder so agiert, weil es ist, ich eben auch keine Sozialtheorie verwende, die sich die Gesellschaft als aufgebaut aus einzelnen Individuen vorstellt, die solche Beziehungen haben. Aber das ist wirklich der, also ich finde es auch interessant, dass gerade dieser Teil, der ja in den Besprechungen im Prinzip überhaupt keine Rolle spielt. Also die ganzen Besprechungsbuches konzentrieren sich irgendwie auf, Geldschöpfung ist interessant und darüber sollten wir mehr sozusagen, das ist wirklich ein technisches Argument, was ich im Prinzip an eher einen Vorschlag macht, wie sich Geldsoziologie theoretisch aufstellen kann, den ich persönlich auch ganz spannend finde und den wir jetzt auch noch weiterentwickeln in Hamburg.
Ja, vielen Dank. Ich hänge jetzt noch diesem Gedanken nach, der nicht der meine war in der Diskussion und komme eigentlich zu einem anderen. Die Diskussion war sehr vielschichtig, insofern fällt es mir schwer, das jetzt zu fokussieren. Einen Punkt würde ich gerne erwähnen. Es gibt Verrechnungskosten, die wir relativ gut feststellen können, die auch klassisch sind in gewissem Sinne aus der Finanzkrise. Das ist definitiv die Zunahme auch in der Einstellung des Antisemitismus. Also wir haben tatsächlich in der Langzeitbeobachtung können wir feststellen, dass sich mit der Finanz- und Wirtschaftskrise der Antisemitismus deutlich erhöht hat in der Bevölkerung und stabil jetzt auch relativ hoch bleibt. Das ist kann eine Scheinkorrelation sein, aber wir sehen hier tatsächlich einen Zusammenhang zwischen einer Wirtschaftskrise in der Entwicklung im Zeitlichen und einer Zunahme. Und da scheint auch eine Langzeitwirkung zu sein. Das ist jetzt sozusagen aus meinem Forschungsfeld ein Input, den ich noch zu bedenken geben möchte, dass es ohne weitere Erhebung in einer anderen Statistik diese Entwicklung nicht geblieben ist, also die sich auch auf Dauer stellt offensichtlich. Was mir aufgefallen ist in der Diskussion und was ich einen sehr spannenden Aspekt finde, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kenne Ihr Buch nicht, wenn sich das rauskristallisiert hat, dass Sie hier im Grunde genommen über Schulden als einen Moment von Entschuldung sprechen und damit auch von Versöhnung. Also Sie würden stark machen, dass so etwas wie ein Tausch, ein Versöhnungsmotiv innewohnt und dass sozusagen einer Sozialtechnik der Schuld und der Entschuldung auch ein Versöhnungsmotiv innewohnt und würden das dann gegenüber Gräbner zum Beispiel abgrenzen. Der sagt sozusagen, es ist immer ein Gewaltverhältnis. Es gibt da auch das andere, das sozusagen über das hinaus möchte. Das finde ich ein spannendes Motiv. Das würde ich auch durchaus, es ist beides gleichzeitig da wahrscheinlich. Es ist gleichzeitig, ist Tausch will Versöhnung. Also es soll ein Quid pro Quo geben. Man soll auseinandergehen und versöhnte Zustände haben. Und gleichzeitig gibt es etwas, was genau diese versöhnten Zustände verhindert. Das wäre ein Punkt, an dem ich ansetzen würde, zu fragen, wieso passiert das? Also was ist sozusagen an dem Tausch, in dem Tausch selber etwas, was genau das eigentlich intendierte, was ich auch vermute, dass es da drin ist, unterläuft? Wenn ich bis dahin Ihrem Gedanken richtig gefolgt bin, wäre das eine interessante Antwort. Das andere ist, es sind so viele, und das hängt damit zusammen, Begriffe gekommen, die überhaupt nicht in der Diskussion bisher aufgegriffen worden sind. Schuld war einer davon. Kreateur, ein anderer, Schöpfen, der Nächste. Wie steht es eigentlich mit der Religion in dem ganzen Thema, das Sie da haben? Ich meine, das Motiv der Versöhnung, das habe ich ja nicht umsonst jetzt eingeflochten. Das wäre sozusagen die nächste weitergestellte Frage. Was ist an religiöser, sakraler oder vielleicht auch in Laum oder auch bei Türke der Ersetzungslogik aus dem Opfer der ganzen Schuld, Entschuldung, Geld und Ähnliches vielleicht auch bei Ihnen mit enthalten? Würden Sie das auch so denken oder eher nicht? Das war ist doch eine Omnibusfrage geworden, aber.
Ja, ich werde hier wahrscheinlich nur völlig enttäuschend beantworten können. Also erstmal würde ich sagen, die sozialen Folgen der Finanzkrise sind beachtlich. Ja, also allein auch, wenn wir auf Arbeitslosenzahlen gucken, auf ökonomische Werte, die vernichtet wurden. Mir geht es nur sozusagen darum, dass die in zwei Statistiken kaum mehr zu sehen ist. Das ist einmal der Geldentwicklung und den Vermögenszuwächsen der 0,1 oder 1%. Nur das habe ich gesagt, sozusagen, dass das sozusagen zeigt, dass sich diese Kontinuität hat mich in dem und in dem nächsten Buch interessiert. Und ich meine, im Prinzip ist das so eine Überleitung auch zu die Frage zu gesellschaftlicher Einbettung des Systems, ja, sozusagen wie in welchen sozusagen welche Bedeutungsressourcen werden da eigentlich motiviert. Und da kann ich wirklich im Prinzip nicht viel dazu sagen. Ja, die sozusagen sozialtheoretische oder wirtschaftstheoretische Idee dieser kredittheoretischen Ansatz ist, dass sie sagt, wenn ihr vom Geld her denkt, dann merkt ihr, dass sowas, was wir normalerweise als Tausch beschreiben, nämlich die Zahlung für ein Brötchen an der Kasse oder hier für ein Getränk, im Prinzip kein Tausch ist, sondern eine Entschuldung durch eine andere Schuld. Ich ersetze die Schuld, die ich gegenüber dem Verkäufer, der Verkäuferin aufbauen würde, dadurch, dass ich die Schuld einer Bank übertrage. Und durch diese Schuld einer Bank kann ich durch die nächste, und dann wird in der Kredittheorie von Hierarchien von Schulden gesprochen, durch die Schuld der Zentralbank wiederum tilgen. Also die Geldwirtschaft ist eine Wirtschaft, wo wir Obligationen hin und her reichen, Schulden mit Schulden tilgen. Und sozusagen deswegen ist ja auch die Geschichte, die dann kredittheoretisch erzählt wird, eine von Geldsystemen, die immer wieder dann neu gestartet werden, wenn politische Autoritäten ihren sozusagen Subjekten, also in der Moderne eben Staaten, ihren Subjekten Schulden auferlegen, zum Beispiel Steuerschulden, und gleichzeitig die Mittel in Umlauf bringen, um diese Schuld zu tilgen, als sozusagen Kreditvorschuss der Schuld, die sie auferlegt haben. Und da ist natürlich diese ganze sozusagen Theorie sowohl eingeschrieben in eine ganz lange Geschichte von Schulden, das wird auch sozusagen, würde ich sagen, es wird an anderer Stelle aufgearbeitet und eben auch ganz klar eingebettet in andere Formen nicht ökonomischer Schulden, nämlich herrschaftlicher Schulden. Und eben dann würde ich sagen, was man sich auch angucken müsste, ist, wo es sozusagen an anderen Stellen in andere Formen von Obligationen eingebettet sind. Also mich interessieren ja ehrlich gesagt dann vor allem solche technischen Fragen, das habe ich jetzt zuletzt gemacht, wie das Target-2-System. Ja? Das Target-2-System als einer ökonomisch nicht vollständig definierten Art von Schuld, die es erst ermöglicht, Bankschulden innerhalb von Europa so zu verwenden, dass es sich für uns so anfühlt, als könnte ich in Frankreich mit Euro, mit deutschem Geld bezahlen, obwohl ich natürlich sozusagen, sobald ich mit meinem Giralgeld bezahle, erst die deutsche Bankschulden, eine französische Bankschuld umwandeln muss, um dann in Frankreich damit zahlen zu können. Also das ist eher diese Art von technischen Zugang zu unterschiedlichen Obligations- oder Beziehungsformen, die ich habe.
Löseindex wird nicht bei Ihnen auf.
Nein. Also das wäre schon die Antwort gewesen.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Schönen Dank, dass Sie so auskunftsfreudig waren über Ihr Buch. Ich möchte noch auf die nächsten beiden Termine hinweisen. Und zwar ist das einmal am 14. November. Da treffen wir uns hier und reden mit Wolfgang Seibel. Und zwar über Verwaltungen verstehen. Also wieder ein spannendes Thema. Und am 12. Dezember haben wir Andreas Blattlaus zu Gast und der wird mit uns über das Jahr 1918 reden. Krieg geht weiter, also sozusagen die Spanne zwischen den beiden Kriegen. Passt ganz gut, weil wir ja 2018 haben. Ja, herzlichen Dank nochmal. Dankeschön für Ihre Fragen. Kommen Sie gut heim.